Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Grüezi und hallo.
Na, hört er mich?
Ich höre dich, ja.
Aufzeichnung
läuft.
Schön.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 20 der dritten Staffel von Allianz Brisanz.
Der besten.
Schöne Grüße nach oben, Strohl.
Ja, schöne Grüße nach Stollham.
Vatertag steht vor der Tür.
Ja, wichtig. Was hast du geplant?
Suff.
Ja, also das, was man halt so macht am Vatertag.
Sektion Vollsuff und ja, mal gucken.
Sektion Vollsuff. Ne? Ja, das wäre eigentlich mal ein geiler, so ein geiles Banner so im Bundesliga-Stadion.
Ja, genau, Sektion Vollsuff, genau. Die Vollassis aus Budjaring, die stampfen wieder los und alle Wege führen nach Rom, beziehungsweise alle Wege führen zum Ballermann.
Oha.
Ab nach Fetzil und dann.
Aber nicht die Schale vergessen. Das hat doch diese eine Vereiner, wie heißen sie? Die haben doch Sasel oder so, die haben doch ihre Meisterschale vergessen.
Ja, irgend so ein Oberligist, keine Ahnung, was das war. Auch die haben ihre Schale auf Mallorca verloren. Das ist auch ganz, ganz stark tatsächlich.
Ja, das ist echt eine gute Nummer.
Ja, Sachen, die es nur in der Kreisklasse beziehungsweise im Amateurfußball gibt.
Und da sind wir schon beim VfB Oldenburg.
Ja, siehe, auch wenn die Hoffnung aufblüht, sah es ja letztes Wochenende gar nicht mal so schlecht aus. In Mannheim. Tabellarisch ziemlich weit oben dabei. Also alleine, wenn man davon ausgeht, hat man ja dann mit nichts gerechnet, weil, ja, ist halt einfach realistisch, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber 3-1.
Ja, und du hast es doch live gesehen, oder?
Ja, ich habe Teile davon tatsächlich geguckt. Die erste Halbzeit habe ich gesehen. Das war, also ich war nicht im Stadion oder so, es wurde ja auf NDR übertragen und habe es mir dann dementsprechend auch angeguckt. Und bis dann die Bundesliga angefangen hat, das sah ganz schön aus. Das zwischenzeitliche 1-2 habe ich verpasst, da war ich gerade Getränke holen. Aber, dann das 3-1 von Brandt direkt im Anschluss.
Ja, das war doch ein Traumtor, oder?
Das war, also Harry Knitter, das war echt ein schönes Ding. Aber allgemein in dem Spiel, wenn Tore gefallen sind, dann immer direkt aufeinander. Streuer und Stendera haben ja in der ersten Halbzeit in der 21. und 23. getroffen. Und in der 61. war es dann, ich glaube, Lebrou oder Malachowski, ich weiß es nicht, einer von den beiden. Das 1-2 und dann Brandt 2 Minuten später mit diesem Kracher. War richtig schön gemacht, tatsächlich.
Ja.
Ja, es gibt schön. Also wieder so ein bisschen Hoffnung. Tabellarisch ist da zwar immer noch ein großer Gap zwischen, sage ich jetzt mal, nämlich 3 Punkte. 3 Punkte bei 3 Spielen ist ja viel, muss ich schon sagen.
Das sind ja eigentlich 4 Punkte, weil das Torverhältnis ist das
Problem. Ja, genau.
Man hat jetzt natürlich, im Grunde muss man, man hat ja jetzt zu Hause Zwickau, glaube ich.
Ne? Ja, ja.
Und im Grunde muss man nicht nur gewinnen, sondern man sollte möglichst versuchen, hoch zu gewinnen. Das kommt jetzt hinzu. Und natürlich hoffen, dass Halle, ich weiß gar nicht, gegen wen Halle spielt, das weißt du wahrscheinlich.
Ich gucke gerade, ich wusste es bis heute Morgen. Und dann, Halle spielt zu Hause gegen Essen. Also das ist, die nehmen sich da gegenseitig die Punkte weg.
Ja.
Muss man jetzt natürlich hoffen, dass Essen den besseren Tag erwischt.
Ja.
Die sind natürlich auch heiß, die Klasse zu halten. Die sind da auch im Unentschieden theoretisch zufrieden, sage ich jetzt mal vorsichtig. Dann sind sie auf jeden Fall in der Klasse weiterhin dabei. Aber mal gucken, ob die deren Ehrgeiz packt und dann doch vielleicht auch ein bisschen Schützenhilfe geleistet wird. Mal schauen.
Meine Hoffnung ist, dass Halle jetzt 2-mal noch verliert und dass Oldenburg einen Sieg, einen Unentschieden, und dann wird ja reichen. Also, dass sie irgendwie in Dresden irgendwie einen Unentschieden holen.
Ja, das wäre auch schon gut. Aber ich denke mal, Halle, also die haben ein schweres Restprogramm jetzt mit Wiesbaden. Für die geht es auch noch um den Aufstieg, direkten Aufstieg. Meisterschaft ist für die nicht mehr drin, aber dadurch, dass Freiburg 2 da ja oben mit rumdümpelt, verschiebt sich ja das dann mit den Aufstiegsplätzen ein bisschen. Aktuell würden sie in die Relegation ran müssen und die werden halt am letzten Spieltag, denke ich mal, noch Vollgas geben müssen. Gut, Halle natürlich auch, das ist klar, also außer Oldenburg verliert jetzt am Wochenende und Halle gewinnt. Wovon wir jetzt einfach mal nicht ausgehen, aber das sind halt so diese Rechnereien und Spielereien, die dann halt 2 Tage vor Spielschluss dann halt losgehen. Und ja, mal gucken, was Oldenburg gegen Zwickau macht.
Zwickau.
Im Jadestadion in Wilhelmshaven.
Oh, am Sonntag, ja. Das spielt aber. Nee, das würde ja vielleicht sogar gehen. Muss ich mal überlegen.
Also
Also ich bin. Ich
ich werde es sehr wahrscheinlich nicht schaffen. Ich muss um 11 Uhr in Elsfleth sein.
Oha.
10 Uhr
Naja,
ist Anpfiff.
ich könnte quasi auf der Rücktour, ich bin ja Samstagabend im Stadion, nämlich in Hamburg, könnte dann quasi ein Fußballwochenende machen. Mal schauen.
Ja, hoffen wir einfach mal, dass du es schaffst und Oldenburg dann zum Sieg schreien wirst.
Ja, überlege
Das
ich mir.
müsste ja dann natürlich passen. Wobei ich mich jetzt frage, wieso findet das an einem Sonntag um 13 Uhr, wieso muss das außerhalb von Oldenburg stattfinden? Das
Tja,
erschließt sich mir noch nicht so
ich glaube,
ganz.
ursprünglich sollte das Spiel ja in Hannover stattfinden, ne?
Ja, genau.
Und da hat man jetzt irgendwie einen Antrag gestellt, dass man in Wilhelmshaven spielt, dem wurde stattgegeben und ja, ich muss sagen, ich glaube, ich war das letzte Mal in den 90er Jahren in dem Stadion in Wilhelmshaven. Ich
Das ist
weiß
bei
gar
mir auch
nicht,
schon
was.
ewig her, so ewig nicht, aber auf jeden Fall ewig her.
Das ist aber irgendwie ja offensichtlich besser als der Marschweg.
Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, müsste man sich nochmal, glaube ich, schlau lesen. Vielleicht wissen wir es bei der nächsten Aufnahme und dann werden wir natürlich darüber berichten, wieso, weshalb, warum. Aber ja, schade, dass es halt nicht in Oldenburg stattfindet, weil zu Hause ist dann doch noch irgendwie was anderes als ja auswärts zu Hause.
Das stimmt.
Gut, Oldenburg also wieder einmal abgehakt, abgefrühstückt, relativ schnell und zügig. Kommen wir vom Abstiegskampf zum Aufstiegskampf und werden dann nach dem Aufstiegskampf vielleicht ja wieder über den Abstiegskampf reden. Ja, nicht regen, sondern reden, aber gegen Regensburg habt ihr ja gespielt. 1:5 gewonnen. Für euch war das ein, wie du mir geschrieben hattest, ein perfektes Wochenende. 4:0 Führung.
Ja.
Ich glaube, Glatze hat einen Doppelpack geschossen. Habe ich das richtig in
Nee,
Erinnerung?
Kittel.
Kittel hat
Kittel.
einen Doppelpack, ja,
Ja.
genau. Der hat ja auch den Elfmeter gemacht.
Ja.
Ja, und ihr seid ja eigentlich jetzt wieder voll drin. Man hat ja schon irgendwie sich so, was ich so lesen und raushören konnte, schon irgendwie fast mit dieser Relegation irgendwie zufrieden gegeben. Dieser Platz ist ja auf jeden Fall auch schon fast safe. Ich meine, es sind noch
Ja.
6 Punkte zu vergeben, aber ich glaube nicht, dass der HSV beide Spiele verliert, sondern einen Punkt werdet ihr bestimmt noch mindestens holen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich hoffe mal, 6 holen wir noch. Ja.
Ja, einer wird mir reichen für euch.
Ja,
Dann habt ihr es
schon, ich
geschafft.
merke das schon. Ich habe das in den letzten Wochen schon bemerkt. Irgendwas ist da. Willst du etwa doch nicht das Allianz Brisanz Derby in Liga 1 haben?
Ja, solange Werder nicht safe in der ersten Liga bleibt.
Ach, das ist durch. Da kommen wir ja gleich zu. Also,
Ja, gut. 5:1 Sieg in Regensburg.
ja.
Jetzt sieht es dann am nächsten Spieltag so aus. Gegen wen müsst ihr da?
Gegen Fürth, Greuther Fürth.
Zu Hause gegen Greuther Fürth. Samstag
Ja.
20:30 Spiel,
Ja.
Kracherding. Für Greuther Fürth geht es ja auch noch so ein bisschen darum, die Klasse direkt zu halten. Für
Nee, die
diese.
sind durch, glaube ich.
Nee, rechnerisch noch nicht, aber ja, gut, 5 Punkte auf dem Relegationsplatz, das ist so gut wie durch, klar. Aber die sind ja auch bestimmt gewillt, die 40-Punkte-Marke irgendwie zu erreichen, denke ich mal. Ich will jetzt auch nicht Greuther Fürth sinnlos stark reden, aber ja. Was ist
Ja.
deine Prognose? Jetzt gar nicht mal groß auf die Spiele eingehen, sondern was ist deine Prognose für die Restsaison? Was wird mit den letzten beiden Spielen passieren?
Komm, ja. Es ist ja irgendwie so ein bisschen von Woche zu Woche ist das ja so ein bisschen. Letzte Woche noch war alles im Tal der Trauer so, da war ja diese kleine Delle, jetzt ist wieder alles gut. Also der Spieltag selbst ist ja, der konnte ja nicht besser laufen. Das fing ja schon mit dem St. Pauli-Spiel an, dieses Unentschieden, das war ja schon, hat dem HSV schon den Karten gespielt. Und dann verlieren dann Heidenheim und Darmstadt. Wobei Hannover, Darmstadt habe ich, glaube ich, auch getippt. Da sind wir nachher auch wieder bei Kicktipp, dass Hannover da was zieht. Weil ich habe fast eher so, meine Prognose ist ja eher, dass Darmstadt einknickt als Heidenheim. Auch wenn Heidenheim jetzt in Paderborn kann man verlieren, das kann passieren. Also, aber das ist auch so ein bisschen tragisch gelaufen. Die waren in Führung und dann Doppelschlag nach der Halbzeit, zwei Tore und piff, paff, puff war das Ding durch. Und insofern, ja, glaube ich, dass das bei Darmstadt, dass das ein bisschen rattert, so, wenn ich das so verfolge, dass die so ein bisschen, dass da irgendwie der Kopf gerade so ein bisschen an ist. Also sie waren die ganze Zeit souverän immer vorne und jetzt sind ja doch zwei Niederlagen in Folge. Und die haben auch jetzt einen unangenehmen Gegner mit Magdeburg, mit dem Titzschen Fußball. Das ist ja auch schon ein bisschen was Besonderes. Das haben wir ja auch.
Der Big Titz,
der ja auch gegen uns was gerissen hat. Also dem traue ich durchaus zu, dass der in Darmstadt, dass die Magdeburger da auch einen Punkt holen und dann sind es 65 und wenn der HSV gewinnt, sind es 63 und dann kommt doch mal so ein Fotofinish am letzten Spieltag. Im Grunde geht es eigentlich nur darum, der HSV muss einfach, ist eigentlich scheißegal, was die anderen beiden machen. Der HSV muss erstmal Spiel gewinnen, weil wenn Heidenheim gewinnt, und HSV auch, sonst ist es ja immer noch zum Platz 2 am letzten Spieltag einen Punkt Abstand. Und dann ist es nochmal so ein bisschen so ein Nervenspiel. Und das Schöne daran ist natürlich jetzt, das ist eigentlich eine neue Konstellation, dass der HSV zum ersten Mal auf Platz 3 steht und noch was gewinnen kann. Mhm. Und nicht wie in den Jahren zuvor so immer nochmal irgendwie, also natürlich können wir jetzt mal auf Paderborn und so gucken, die mit 54 Punkten dahinter stehen. Also das würde sich ja dann ergeben, wenn der HSV tatsächlich verlieren würde, dass da nochmal irgendwie was aufkommt. Aber ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass wir zu Hause gegen Fürth das Ding da verlieren, weil also da müssen wir wirklich alles mobilisieren. Da muss wirklich an Euphorie alles da sein, dass man das Ding zieht. Aber insofern ist die Situation, finde ich, die gar nicht so schlecht. Ich habe auch gerade getwittert übrigens, dass ich es gar nicht so schlecht finden würde, wenn am nächsten Spieltag wir noch nicht auf dem direkten Aufstiegsplatz springen, weil dann hätten wir am letzten Spieltag wieder was zu verlieren, weißt du? Mir wäre fast lieber so erstmal, also mir wäre lieb, wenn Magdeburg in Darmstadt was holt, das traue ich denen sogar zu, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Heidenheim gegen Sandhausen irgendwie was anbrennen lässt, aber man weiß es natürlich auch nicht, weil Sandhausen kämpft ums Überleben, sind auch schon sehr weit abgeschlagen, aber die müssen im Grunde die nächsten zwei Spiele gewinnen, da führt kein Weg dran vorbei. Und letztes Spiel ist natürlich dann gegen den HSV, so wie es der Zufall so will. Aber da setze ich jetzt erstmal nicht so drauf. Aber es ist in der zweiten Liga, das wissen wir ja auch, irgendwie immer alles möglich. Von daher erstmal das Spiel gewinnen. Für den HSV gilt nur das Spiel gewinnen. Dann ist man irgendwie safe. Da kann man im letzten Spiel dann nochmal gucken, ob man da vielleicht sogar auf den direkten Aufstiegsplatz springt. Und wenn nicht, dann muss man halt diese Relegation spielen. Also abgefunden und so wie, weiß ich nicht. Also ich würde das gern vermeiden. Und ich glaube auch viele Fans finden das auch nicht so geil. Aber im Zweifel immer noch besser als Platz 4. Man hat dann noch diese zwei Spiele. Da muss man mal gucken, was in der Bundesliga noch passiert. Ist ja auch ziemlich spannend. Also ich finde es, muss ich mal sagen, diese Saison echt sowohl in Liga 1 als auch in Liga 2 endlich mal ein bisschen Feuer drin, so oben und unten, sowohl als auch. Und finde es eigentlich interessant, was da so gerade abgeht, auch in der ersten Liga. Und ja, mal schauen. Ich bin Samstag da. Ich werde natürlich alles geben, dass der HSV gewinnt. Und ja, also meine Prognose ist, dass Magdeburg in Darmstadt einen Unentschieden holt, aber dass Heidenheim wahrscheinlich gewinnt und dass der HSV auch gewinnt. Dann hätten wir 65 Punkte Darmstadt, 64 Punkte Heidenheim und 63 Punkte HSV. Und das wäre schon ziemlich, ziemlich geil für den letzten Spieltag.
Der Mensch ist ja allgemein so sensationsgeil. Und das merkt man ja auch ganz oft in so Reportagen oder in der Reportage eines Kommentators während eines Spiels. Das betrifft den HSV meines Erachtens sehr oft. Und auch bei Werder ist es immer mal wieder so, dass dann immer wieder die Sensation gesucht wird, beziehungsweise dann das Unangenehme und das, was noch passieren kann. Gehen wir mal ein paar Szenarien durch. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und du sagst mal so, was für dich das Wahrscheinlichste wäre, beziehungsweise wie hoch du die Chance siehst, dass dieses Szenario eintreten wird. das erste Szenario ist, glaube ich, das Traumszenario für jeden Fußballfan und dann entsprechend einer Profimannschaft und eines Anhängers, nämlich Meister werden. Das ist ja auch noch tatsächlich drin. Wenn wir jetzt deine Prognose für diesen Spieltag nachgehen, dass der HSV gewinnt, Heidenheim gewinnt und Darmstadt unentschieden spielt, ist, rückt das ja tatsächlich relativ nahe. Dann sind das ja, glaube ich, nur noch 2 Punkte von HSV. Ja. Nee, 1 Punkt vom HSV auf Darmstadt. Heidenheim und Darmstadt sind gleich auf. Heidenheim würde wahrscheinlich aufgrund der besseren Tordifferenz auf Platz 1 rutschen. Wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass der HSV, also jetzt mal so in Prozent gerechnet, wie hoch schätzt du diese Chance ein, dass der HSV tatsächlich diese wunderschöne Alufelge nach Hamburg holt?
Boah, immer noch relativ gering, aber ich würde mal so 20-30%, so 25%, sage ich mal, also sagen.
Gut, dann Platz 2. Wie hoch siehst du da die Wahrscheinlichkeit?
Boah, nicht viel mehr, aber ich sag mal so 10% mehr, so 35% vielleicht. Also so, ja.
Die Relegation? Platz 3?
Ja, das sehe ich schon bei 90-95%.
Die Relegation mit Aufstieg?
Oh, das ist sehr gut. Da sage ich mal, ich glaube, es kommt natürlich auf den Gegner an. Ne? Also ich sag mal, wenn wir Schalke bekommen, wenn wir Bochum bekommen.
Ich glaube, das Unangenehmste wäre tatsächlich eventuell Stuttgart.
Ich glaube, ja, Stuttgart würde ich fast sagen, 30% so. Aber ich glaube, bei Bochum schon 40. Also ich halte Bochum für stärker. So ist ein Bundesliga-Kader, ganz klar. Da würde ich den HSV auch als Außenseiter so sehen, vom Kader her, nicht vom Namen. Jetzt gehen wir mal vom Namen weg oder so. Von der Mannschaft her sind wir in allen, ich sag mal, in allen Konstellationen definitiv der Verein mit der schwächeren individuellen Mannschaft, würde ich schon sagen, aber da kommt es dann eben halt auf andere Tugenden, auch so ein bisschen an in der Relegation, aber da würde ich immer so zwischen 20-40% springen oder 25% so. Wobei Relegation, wie gesagt, ist auch so ein bisschen absolutes Nervenspiel, wo der Bundesligist natürlich auch, da rattert es ja auch. Das ist ja, kommt ja auch darauf an, wie, ob man jetzt eine Relegation noch gerettet hat oder ob man da sozusagen von oben runterrutscht, darauf hin, auf diesem Platz noch wieder runter. Also wenn jetzt die Hertha noch auf den Relegationsplatz kommen würde.
Ja, pass auf, da habe ich nämlich jetzt einen ganz besonderen Case vorbereitet. Was würde passieren, wenn der HSV den Relegationsplatz am 34. Spieltag eintütet, die Hertha es auch schafft und Felix Magath wieder reinholt?
Magath hat aber schon gesagt, dass das, ich glaube, der hat es ein Interview gegeben vor ein paar Tagen. Er hat auch sogar gesagt, dass ihm das leid tat und dass er sich nicht richtig freuen konnte, weil er ist ja HSVer.
Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass er das nochmal ein zweites Mal macht, weil er will ja irgendwie letztlich auch, dass der Verein hochgeht. Und die haben doch jetzt Dardai im Grunde genommen installiert. Also das halte ich für unwahrscheinlich. Aber ich glaube, in der zweiten Relegation hätte der HSV tatsächlich nochmal ein bisschen bessere Chancen als in der ersten. Weil ich glaube, Hertha ist, boah, also das ist wirklich eigentlich ein kaputter Verein. So. Auch was man so sonst noch liest, so dass da auch die Lizenz nicht sicher ist und was auch immer. Also irgendwie gefühlt ist das ja schon lange so ein Prozess der Zersetzung, ähnlich wie der HSV in seinen letzten Jahren, so vor dem Abstieg. Das kommt mir alles so ein bisschen bekannt vor. Deswegen.
Ich sag mal so, also, wenn du über einen Hasen rübergefahren bist und der ist tot, dann ist er tot. Ganz einfach.
Ja, er zuckt vielleicht noch so ein kleines.
Ja, aber das Zucken ist auch, dann das siehst du vielleicht ein paar Minuten auf dem Spielfeld, aber ja, es wird Zeit, dass die Hertha runtergeht. Tut mir auch irgendwie so ein bisschen leid. Für mich gehört die Hertha halt irgendwie in die Bundesliga und eigentlich ist für mich Hertha auch die Mannschaft, die Berlin vertreten sollte in der Bundesliga.
Ja. Eigentlich, ja.
Und deswegen finde ich es ja irgendwie noch umso, ja, schader ist kein deutsches Wort, umso
bedauerlicher.
Bedauerlicher, ja, genau. Umso bedauerlicher finde ich es halt, dass die Hertha jetzt halt so dermaßen den Rang abgelaufen bekommt. Nicht nur im deutschen Fußball, sondern halt auch in der eigenen Stadt.
Ist schon, also für einen Hertha-Fan ist das, glaube ich, das die Höchststrafe. Union Champions League und der eigene Verein steigt ab. Aber ich sag dir mal eins, also am liebsten hätte ich fast Hoffenheim, auch wenn das wahrscheinlich ich sag mal, von der individuellen Qualität des Kaders und von den Spielern her wahrscheinlich auch ein sehr schwieriger. Ja, aber
dann ist ganz Deutschland auf deiner Seite. Also
ja, eben, weil ich glaube, da wünschen sich wirklich viele, dass der HSV hochkommt, weil ja schon Darmstadt und Heidenheim hochkommen. Mhm. Und dann will man wahrscheinlich nicht noch so ein Dorfverein sozusagen in der ersten Liga, weil da, ich sag mal, das ist ja wohl Fakt, dass zwei Großschwergewichte runtergehen und dass da eben zwei wirklich kleinere Vereine, auch wenn die gut arbeiten und dass man da Respekt vor haben muss, das muss man ja auch eindeutig sagen. Aber letztlich ist das so eine Verzwergung zu beobachten und dass die zweite Liga halt immer mit den Jahren immer mehr diese großen Traditionsvereine bekommt und diesen Trend, dass man das zumindest da in diesem Punkt mal aufhalten könnte noch, wenn Hoffenheim runtergeht und der HSV hochkommt. Also das würde so sage ich mal, mental, psychologisch, glaube ich, wäre das gar nicht mal so verkehrt, aber ja, sportlich gesehen wahrscheinlich auch sehr schwierig.
Ja. Den letzten Case ist der Worst Case und zwar euer Lieblingsplatz, Platz 4. Wie viel Prozent siehst du da die Chance?
Was habe ich denn eben gesagt? Ne? Ja, 10%, ne? So 10-15%, aber das kann ich mir wirklich nicht mehr vorstellen. Ich glaube, das Torverhältnis ist auch.
Ja, gut, Paderborn hat ein besseres Torverhältnis und 2 Tore aktuell. Also. Ja, es ist rechnerisch noch möglich, aber selbst ich sag ja, dass der HSV nicht beide Spiele verlieren wird und mindestens noch einen Punkt holt. Also
ich sag sogar, ich gehe so weit, dass ich sage, wir holen 6 Punkte. Also weil für Fürth geht es eigentlich im Grunde um nichts mehr. Also klar, die wollen natürlich dem großen HSV im ausverkauften Volksparkstadion, das ist immer Motivation genug.
Auf jeden Fall.
Ein Bein stellen, das ist klar. Mir fehlt da echt die Fantasie so. Also ich gehe da wirklich stark von aus, dass wir das Spiel gewinnen. Und in Sandhausen, wenn sie dann schon vielleicht abgestiegen sind, wenn Heidenheim da kurz einen Prozess macht nächstes Wochenende.
Kann man ja auch wieder 5-1 verlieren, oder nicht?
Ja, aber die geht es für die um nichts mehr. Also ich glaube, dann ist auch Zerfallserscheinungen sind dann da. Also weiß ich nicht. Also ich glaube, da werden wir auch, tatsächlich bin ich recht glücklich, dass wir so ein Restprogramm haben mit diesen 3 Spielen und jetzt nicht noch irgendwie, jetzt könnte ja auch rein theoretisch hätten wir ja jetzt auch noch gegen, ich weiß nicht, Kaiserslautern, Paderborn Hannover spielen können oder so. Das wäre ja alles noch ein bisschen anders gewesen. Insofern bin ich relativ froh, dass wir diese Gegner noch haben.
In Prozentzahl auch nochmal zusätzlich ausgedrückt, wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass der HSV direkt aufsteigt? Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass der HSV Platz 3 erreicht und aufsteigt? Und das Gegenstück zum letztgenannten halt Platz 3 erreicht und nicht aufsteigt.
Du hast das wieder alles nicht merken. Frag mal direkt ab. Also direkt aufsteigen?
Ja.
Ich glaube so 30-35%.
Okay. Ja. Relegation und Aufstieg?
Dasselbe. 30-35.
Gut, dann hast du ja nur noch ungefähr 20%. Oder 30% hast du dann noch über für den Platz 3 und nicht Aufstieg. Die vergibst du da.
Ja.
Ja, gut. Dann bist du also überwiegend guter Stimmung, dass der HSV aufsteigen wird?
Ja, wie gesagt, es ist halt bei der Relegation halt nicht ganz so einfach zu beantworten. Also das ist halt dann wirklich so ein bisschen davon abhängig. Also ich sag mal, es ist viel davon abhängig, was wir jetzt in den nächsten 2 Spielen sehen. Wenn der HSV 2 Spiele jetzt gewinnt und sozusagen so einen Lauf hat, ne, nach Regensburg, dann nochmal 2 Partien gewinnen und dann in die Relegation gehen, glaube ich, sieht das ganz, dann kann man sozusagen positiv reingehen und nochmal mit Schwung da reingehen. Wenn man jetzt ich sag mal, kann ja auch rein theoretisch passieren, der HSV verliert beide Spiele, aber die darunter verlieren eben auch alles so. Dann geht man mit 60 Punkten rein und die anderen haben irgendwie 57 oder so, gewinnen noch ein Spiel. Und dann ist das alles natürlich wieder in Frage gestellt, dann ist der Trainer in Frage gestellt und macht man mit dem überhaupt weiter. Diese Diskussion hatten wir ja schon. Und wenn das wieder auftaucht, dann, dann glaube ich, dann wird auch die Relegation ziemlich schwer. Aber ja, das ist alles ein bisschen Lotterie. Also schauen wir einfach mal, was am nächsten Wochenende ist. Und Ich bin relativ, also ich bin jetzt relativ entspannt. Nach dem letzten Wochenende war es wirklich nicht mehr. Da dachte ich, habe ich wirklich gezweifelt, ne? Sogar am Platz 3. Mhm. Und dass St. Pauli uns sogar noch einholt, aber das halte ich jetzt doch für ziemlich unwahrscheinlich.
Ja, HSV steigt auf, Punkt.
Ja, ich will auch endlich mal wieder feiern. Das ist schon lange her, sag ich dir. Das letzte Mal war Diaz in der Relegation.
Was müsste denn passieren, wenn der HSV aufgestiegen ist? Muss der Kader großartig umstrukturiert werden? Muss der Bundesliga tauglich gemacht werden? Oder würdest du es so versuchen, wie es jetzt gerade ist, und punktuell verstärken?
Ich kann es ja kurz machen. Soll Klaumi nochmal die Schatulle öffnen? Also ich glaube, das müsste er dann. Also wir brauchen schon Verstärkung, denke ich. Also das Schöne ist, wenn wir aufsteigen, bleiben einige Stammspieler wie Reis. Also der hat ja schon viele Anfragen. Mhm. Und Glatzel, glaube ich, würde auch bleiben. Und solche Spieler oder Heuer Fernandes zum Beispiel, die werden ja schon gehandelt bei anderen Vereinen. Insofern, wenn wir aufsteigen, sehe ich das eigentlich schon mal ganz positiv, dass sie bleiben würden. Und Kittel wird wahrscheinlich gehen, weil hat er ja schon angekündigt, aber ich höre jetzt auch jeden Tag oder lese jeden Tag so, ja, vielleicht bleibt er ja doch, aber selbst wenn er noch eine Saison bleibt, aber ist er jetzt auch schon in einem Alter, also da geht auch nur noch ein Einjahresvertrag mit leistungsbezogen oder so, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, er sollte das realistisch für sich einschätzen und einfach sich selber auch sagen, so, okay, gut, ich habe es jetzt über mehrere Jahre beim HSV nicht als unangefochtene Stammkraft in der zweiten Liga geschafft, warum sollte ich jetzt, ne? Also dann soll er doch mal vielleicht darüber nachdenken, die Karriere in der zweiten Liga bei einer guten Mannschaft jetzt vielleicht nochmal.
Ne, ich glaube, der geht nach Saudi-Arabien, das ist,
oder sowas.
Oder USA, so, das vermutet man bei ihm. Und das kann man ihm auch nicht verübeln. Und wenn das so kommt, dann ist das so. Und wenn er tatsächlich leistungsbezogen noch ein Jahr bleibt, dann ist das eben auch so. Aber ich denke, trotzdem muss man natürlich investieren. Aber ich glaube, da werden keine großen Sprünge gemacht. Also, dass man da jetzt, was weiß ich, wen verpflichtet, sondern man muss kluge Entscheidungen treffen. Und was ich immer noch hoffe, aber wo ich tatsächlich ein bisschen die Hoffnung verloren habe, ist ja, dass wir sehen ja die U21, die ist, glaube ich, Erster jetzt und Lübeck steigt ja trotzdem auf, weil der HSV eben abgemeldet hat für einen Aufstieg. Ne? Also die können nicht hochgehen in die dritte Liga, weil sie es eben aus verschiedenen
Gründen. Die Lizenz, glaube ich, haben sie einfach nicht
gewollt. Doch.
Gewollt.
Ja, nein, die wollten halt nicht genau. Hoch und aber die werden wahrscheinlich sogar Meister. Und da sind ja wirklich gute Spieler bei, ne? Auch wie mein, ich fordere ja mal Fabisch, der letzte Woche übrigens beim Profitraining dabei war, 2 Tage lang, aber ich hatte übrigens dann auch.
Der HSV2 ist schon Meister. Also es ist noch ein Spiel zu spielen und 4 Punkte Vorsprung. Also
ja, das ist mir sogar entgangen dann. Bei den Mädels sieht es übrigens auch sehr gut aus, die sind auch Meister. Also insofern, sind ganz positive Entwicklungen. Aber ich sag mal, in diesem Team sind eben, wie gesagt, Spieler wie Fabisch oder so, die würde ich mir tatsächlich nächstes Jahr auch als Ergänzungsspieler oder, ne, dass sie den. Wir brauchen tatsächlich natürlich auch einen vollen Kader, das ist ein Bundesliga-Kader, das ist ein bisschen, dass man eben Variationen hat, dass man aber auch eben junge Spieler dabei hat. Und da würde ich mir schon erhoffen, dass der ein oder andere noch bleibt. Sanne haben wir ja auch noch oder so. Da sind einige Spieler dabei, aber ich habe so gelesen, so, dass da irgendwie gar nicht viel passiert, so dass da gar nicht viele Verträge verlängert werden und dass viele auch von sich aus gehen. Was natürlich schade ist, wenn du mal so eine Mannschaft hast, die da Meister wird. Würde ich mir das eigentlich schon wünschen, dass man da dem einen oder anderen das Vertrauen schenkt, aber keine Ahnung, was da dann diesbezüglich passiert. Aber auf jeden Fall müssen da Verstärkungen her. Ich sag mal, könnt ihr ja vielleicht auch ein Lied von singen, weil ich habe gelesen, dass Ole Werner sich ein bisschen beschwert hat, dass der Kader zu dünn ist.
Ja, ich glaube, zum HSV ist auch alles gesagt und ich glaube, da hast du jetzt auch.
Habe ich das nicht? Das ist doch wie beim Ich von rechts rein und jetzt musst du nur einhetzen.
Ja. Gut, gegen Leipzig hat man ja gesehen, was passiert, wenn man eine gute Hinrunde spielt, sich auf den Kader ausruht, den Kader dann nicht nochmal irgendwie versucht, großartig punktuell zu verstärken im Winter und Ja, so eine Saison, auch wenn man jetzt nicht international vertreten ist, wie Eintracht Frankfurt, Union Berlin, Bayer Leverkusen, die Champions League-Kandidaten Bayern, Dortmund etc., Leipzig. Trotzdem nagen so 33, 34 Spiele dann auch ganz schön ja, am Kader. Und ja, Füllkrug zum Beispiel ist ja bekannt, der fällt jetzt seit, ich glaube, 4 Wochen wegen Wadenproblemen durchgehend aus. Und da wird immer nur gesagt, ja, es sind Wadenprobleme. Aber wenn ich 4 Wochen
Ja.
ausfalle, dann muss da ja schon irgendwie was Krasseres vorliegen. Ja, und gut, Christian Groß ist spontan noch ausgefallen. Ich meine, das war meines Erachtens eine Stärkung anstatt eine Schwächung für das Spiel gegen Leipzig. Meine Meinung über diesen Spieler ist ja allgegenwärtig bekannt, auch wenn er gegen Bayern zum Beispiel ein relativ gutes Spiel gemacht hat, aber ein Spiel macht auch nicht eine Saison. Und ja, letztendlich ist, glaube ich, Ole Werner aber auch zu Recht die Hutschnur irgendwie so ein bisschen geplatzt. Es fehlt Amos Pieper, verletzungsbedingt, der musste operiert werden. Dementsprechend sind von unseren 5 Innenverteidigern nur noch 4 über. Das ist ganz einfache Mathematik, wenn du eine Dreierkette hast. Ja, dann hast du nur noch einen auf der Bank und dann ist das auch schon mit Fabio Chiarodia, einem 17-jährigen, unerfahrenen A-Jugendlichen im Prinzip auf der Bank zu haben, ist dann nicht so das Gelbe vom Ei. Auch wenn er natürlich nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber, und das ist dann halt auch so ein Problem, wenn ein Marco Friedl und ein Niklas Stark ja relativ früh im Spiel, also ich glaube, Stark hat schon in der 22. Minute gelb gesehen und Friedl noch vor der 60. Wenn du dann ab der 60. Minute mit 2 Drittel deiner Abwehr gelb vorbelastet in die Endphase reingehst, dann ist klar, dass da irgendwas passieren wird, gerade wenn der Gegner solche ja Weltklasse-Spieler wie Christopher Nkunku, Dominik Szoboszlai oder Timo Werner, das sind alles schnelle, wendige Spieler. Da musst du mal reinhacken, auf gut Deutsch gesagt, wenn du die vermeintlich schwächere Mannschaft bist, um die dann einfach aufzuhalten. Und das geht dann halt nicht mehr so einfach. Ne? Und Veljkovic ist jetzt nicht gerade für Schnelligkeit bekannt. Die musst du ja auch noch haben, damit du wenigstens hinterherkommst. Ja, das war schon sehr ärgerlich. Man hat meines Erachtens sehr verdient geführt mit 1:0. Dass das 1:0 von Leipzig zurückgenommen worden ist, kann man diskutieren. Meines Erachtens ist es
Ja,
in
darauf wollte ich
Ordnung.
dich ansprechen.
Meines Erachtens ist es in Ordnung, weißt du, wenn das ist ja kein Körperkontakt. Wenn ich da mit dem Körper reingehe und der lässt sich so fallen, dann ist das die eine Sache. Aber es ist halt wie ich. Der einzige Berührungspunkt von Simakan ist wirklich die Handfläche. Und es ist ein aktives Schubsen. Das Fallen sieht natürlich, da kannst du fast 21, 22 zählen und dann liegt er erst auf dem Boden. Es ist aber clever gemacht. Diese Linie ist der Bart Stübner schon vorher im Prinzip gefahren und er musste sie dann halt auch weiterführen. Das ist das Problem. Er hätte natürlich das Foul dann nicht geben müssen, dann wäre die Linie aber komplett im Arsch gewesen und dann hätte er das Spiel auch irgendwie verloren. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Also, es war ein sehr kleinlicher Schiedsrichter. Er ist aber dann der Linie auch treu geblieben. Ob man so kleinlich pfeifen muss, das kann man hinterfragen. Aber ja, gut, es ist halt, also, es ist ungünstig, diese Situation vor dem 1:0 von Leipzig. Bremen geht dann relativ fix danach mit einem schön rausgespielten Tor meines Erachtens in Führung und macht das auch bis zur 87. Minute gut. Aber wenn du halt dann, und das ist natürlich eine sehr harsche Kritik von Ole Werner, das ist ja nicht nur eine Kritik an den Vorstand und an die Kaderplaner, sondern es ist ja auch eine Kritik an seine eigenen Spieler, die er auf der Bank hat, wenn er sagt, ich kann halt keine Qualität nachlegen, wie der Gegner das tut. Ist logisch, wir reden hier von RB Leipzig, das ist der zweit- oder drittbeste Verein in der Bundesliga, so rein von den Namen, die die Spieler beherbergt. Ja, aber er hat recht, also das muss ich schon sagen. Ne? Wir gurken jetzt seit 4 Wochen mit Duxch und Schmid vorne im Sturm rum. Maximilian Philipp kann nicht von Anfang an spielen. Ehren Dingschi bekommt nicht seine Chancen. Vielleicht steht sich da Ole Werner auch ein bisschen selber im Weg. Der bekommt auch aus der Fanszene teils Kritik, dass er vielen Spielern keine Chance geben würde. Muss ich auch sagen, dass so ein Lee Buchanan auf der linken Verteidigerposition, der war hoch bejubelt und hoch angepriesen, aus England angekommen hier zur Saisonbeginn und spielt überhaupt gar keine Rolle. Also der hat relativ viel Einsätze, aber ich glaube, der kommt nicht auf 1000 Minuten Einsatzzeit bei, ich glaube, 23 Spiele oder so, die er gemacht hat. Also das ist ja auch schon so ein bisschen fragwürdig. Anthony Jung sieht bei vielen Gegentreffern, gerade gegen München, sah er bei beiden Gegentreffern ziemlich ungünstig aus und oder sehr, sehr, ja, nicht ungünstig, sehr fehl am Platz sah er teilweise aus, hebt oftmals das Abseits auf, lässt seine Gegenspieler im Rücken stehen und ja, gut, ist es halt so. Also man ist Bundesliga-Aufsteiger und gemessen an der Hinrunde hat man sich dann auch vielleicht mehr erhofft und es gibt ja dann auch immer die Werder-Fans, die ja dann irgendwie diesen Bezug zur Realität verlieren, die nach der Hinrunde schon geschrien haben, oh, Europa, Europa, bla bla bla.
Ich auch.
Ja, ja, also das ist halt einfach, ich meine, gut, den Traum kannst du natürlich gerne mal irgendwie so mitten in der Saison haben, aber eine Saison geht 34 Spieltage und halt nicht 15, 17 Spiele, so wie das jetzt halt diese Saison war, hatten wir, glaube ich, noch 15 Spiele und die beiden Spiele aus der Hinrunde, die haben wir dann auch glorreich verkackt mit Köln 7-1 und gegen Union, glaube ich, 3-0 oder sowas, ich weiß das gar nicht mehr. Also da haben wir schon richtige Hütten kassiert und auch danach, die Spiele waren auch nicht gerade ganz passabel und jetzt ist es so, der Unterschiedsspieler Füllkrug fehlt und seit Wochen, es sind ja gute Spiele gewesen, man hat gegen Bayern gut gespielt, man hat gegen Leipzig gut gespielt, aber der Ertrag ist halt einfach nicht da und das ist das, was so eine Mannschaft halt auch richtig, richtig auseinanderpflücken kann, weil holst du dann nicht die Punkte, rutschst du auf einmal wieder unten rein und ich sag mal so, wenn es jetzt nur das 1-1 gewesen wäre gegen Leipzig, dann hätte man jetzt auch auf jeden Fall schon mal sicher die Klasse gehalten und ich meine, gut, mit 35 Punkten und Schalke mit 30 Punkten, dass Schalke beide Spiele gewinnt, weiß ich nicht, also ich weiß jetzt auch nicht, gegen wen Schalke konkret spielt, da müsste ich jetzt mal gucken. Transfermarkt.de lädt gerade sehr, sehr schnell. Die müssen gegen Frankfurt und gegen Leipzig. Die einzige Hoffnung, die Schalke am letzten Spieltag haben kann, ist, dass Leipzig jetzt am Samstag oder Sonntag, ich weiß nicht, wann die spielen, dass die Champions League klar haben und dann sich sagen, ja gut, dann machen wir jetzt Lagalucci, wir schonen alle unsere Spieler fürs Finale. Ja, Frankfurt wird hart. Ich glaube, die haben es noch irgendwie rechnerisch möglich, Platz 7 zu erreichen, was erreichen würde, wenn sie das Pokalfinale nicht gewinnen würden, dann wären sie wenigstens, also dann sind sie auf jeden Fall europäisch unterwegs. Deswegen, also es sind auch noch zwei harte Brocken für Schalke. Ob sie die gewinnen, wage ich dann auch zu bezweifeln. Ja, eigentlich kann Bremen klar planen, aber man hat schon Pferde kotzen sehen. Also man hat schon, doch, man hat schon Pferde kotzen sehen.
Ich kann ja auch eine Prozentfrage stellen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Werder Bremen die Klasse hält?
75%.
Oh, da würde ich deutlich höher gehen sogar. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Werder noch auf den Relegationsplatz landet?
25%.
Ah ja, ich kann kein Mathe, das ist, sorry. Direkt absteigen geht ja nicht mehr, ne?
Nee, geht nicht mehr, also 0.
35, ja. Und ich habe noch eine Prozentfrage. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Füllkrug in Bremen bleibt? Jetzt tatsächlich, ich sag mal gleich was dazu, durch die Verletzung.
Puh, es ist, das kann man auch nochmal wieder so ein bisschen unterteilen, denke ich. Spielt Füllkrug jetzt kein einziges Spiel mehr, steigt die Wahrscheinlichkeit. Ja. Andererseits muss man auch gucken, wie Werder jetzt die Saison beendet. Sollte es Werder schaffen, 6 Punkte zu holen und Füllkrug spielt beide Spiele, sehe ich die Wahrscheinlichkeit auch noch wieder ein bisschen steigen. Ich glaube, wenn Werder jetzt beide Spiele noch verliert, noch irgendwie 1-2 Tabellenplätze runterrutscht oder was weiß ich, dann weiß ich nicht. Also mein Bauchgefühl sagt mir sowieso auf irgendeine Art und Weise, ich weiß auch nicht wieso, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass er bleibt. Ich würde das in 55, 45 einteilen, dass er zu 45% eventuell bleiben kann. Und das kann sich dann halt je nachdem noch irgendwie nach unten oder nach oben verschieben, diese Aufteilung, wie die Saison halt zu Ende geht. Ne? Also spielt er kein Spiel mehr und ein Nkunku schießt jetzt noch in den letzten beiden Spielen die nötige Anzahl an Toren, dass Füllkrug kein Torschützenkönig ist. Ja, gut, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht dann doch eher bleiben würde. Ich habe es aber auch schon mal gesagt, meines Erachtens ist es für ihn auch sowieso die beste Option, wenn es für ihn um die EM geht. Also egal, wo er hingeht, denke ich, er muss sich ja klar verbessern. Und das heißt, er müsste dann zu einem Verein gehen, der europäisch vertreten ist. Das heißt, in der Bundesliga, wenn er innerhalb der Bundesliga wechseln würde, müsste er von Bayern München bis, ich sage jetzt mal, Platz 7, da ist aktuell Leverkusen, müsste er dann halt hinwechseln. Oder dann halt Frankfurt, wenn die den Pokal holen und Frankfurt nicht Platz 7 erreicht hat. Bei Bayern wird er garantiert kein Stammspieler werden. Die werden sich einen Weltklasse-Neuner, denke ich mal, ranholen, weil ob sie jetzt Meister werden oder nicht, die haben Wut im Bauch und die werden nächste Transferphase um sich schlagen, wie verrückt. Bei Dortmund hast du mit Sebastian Aller einen Füllkrug, der noch besser ist. Also gerade technisch und taktisch auch vielleicht noch ein bisschen versierter, der Aller. Da wird er auch nicht dran vorbeikommen. Bei Leipzig passt er nicht ins Spielsystem. Da ist er zu langsam für. Union Berlin wäre eine Option, denke ich tatsächlich. Bei Freiburg weiß ich nicht, da habe ich mich nicht so ganz krass mit dem Spielsystem und so mal auseinandergesetzt. Ob er da reinpasst, das kann ich halt nicht einschätzen. So vom Namen her und vom Standing, Freiburg ist ja ein Verein, ist ja so, ich sage jetzt mal vorsichtig, everybody's darling im Moment in der Bundesliga. Das ist ja eine Mannschaft, die von egal welchem Fanlager kaum bis gar nicht angefeindet wird, irgendwie außer jetzt von Hoffenheim oder diesen ganzen Vereinen, die da aus der Ecke kommen mit Stuttgart und sowas. Bei Wolfsburg, weiß ich nicht, ich glaube, das wird er sich nicht antun. Familiär gesehen und geografisch gesehen wäre das vielleicht sogar noch für ihn eigentlich mit das Beste. Er ist ja fest in Bremen jetzt verwurzelt mit seiner Familie. Leverkusen, denke ich, die werden sich auch mit Patrick Schick haben sie eigentlich den besseren Stürmer, wobei der diese Saison ja auch nichts gerissen hat. Und Frankfurt, entweder bleibt Kolo Muani und schießt weiter in die Liga auseinander oder die kriegen so viel Geld, dass sie sich da noch einen besseren Spieler für holen können. Also es schreit dann nach Ausland und wenn er ins Ausland wechselt, dann denke ich mal, wird Hansi Flick auch ihn so leicht aus den Augen verlieren und ob er in der Premier League prädestiniert ist er dafür, in der Premier League zu spielen, ob er aber dann in der Premier League tatsächlich so Fuß fassen kann, das weiß ich auch nicht. Also er wird auch nicht unter den Big Six Clubs da reinkommen und da auch jetzt nicht bei einem europäischen Verein unterkommen in England. Das würde dann sich so auf, keine Ahnung, Brighton und Hove Albion irgendwie manifestieren. Und das sind ja auch so Mittelfeldmannschaften, die auch mal gerne unten reinrutschen. Also, ja, weiß ich nicht. Ich sehe die Chancen tatsächlich von Spiel zu Spiel, die er nicht spielt, wieder steigen. Bleibt auch Dux, denke ich tatsächlich.
Würde ich nämlich auch so sehen, ja. Ja. Ja.
Ja, ja. Ich warte auf Fragen. Ne?
Noch also, weitere?
Was ja, klar.
Was soll ich denn fragen?
Du musst doch deine Hausaufgaben auch mal machen.
Ich? Hausaufgaben? jetzt erwischst du mich gerade auf dem falschen. Ich habe dir doch schon Fragen gestellt.
Nein. Allgemein zu Werder kann man jetzt einfach sagen.
Achso, wie geht man, das Spiel aus? Ja.
Das Spiel, ja, gut. Man spielt zu Hause gegen Köln. Köln ist wieder in eine Spur reingekommen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also, ich vernehme die positiv in ihrem Aufwärtstrend oder im Trend vernehme ich sie positiv anstatt negativ.
Ich sage mal 1-7.
Ja, also wenn es nach mir ging, 7-1 für Bremen, weil diese 7-1-Klatsche da, die sitzt, das ist echt ein Stachel, der tief sitzt, dass man mal 5-6-0 verliert in der Saison in München, das rechnet man ja schon mit ein, aber ein 7-1 in Köln, das ist schon massiv
ja, scheiße. Das ist scheiße, ja.
Ja, boah. Also es hängt wirklich davon ab, wie die Spieler fit sind, weil es ist ein Doc in den Katakomben rumgehumpelt, ein Gruff ist rumgehumpelt, auch CG36 Fußballgott Christian Groß ist angeschlagen und ja, wie geht das aus? ist der Kader einigermaßen fit, denke ich, ist ein 2-1-Sieg möglich. Ich rechne aber tatsächlich eher mit einem Unentschieden, mit einem 1-1, 0-0, 2-2, irgendwie sowas.
Aha. Interessant.
Ja,
ich habe bei Kicktipp nämlich 1-1 getippt und das würde wäre ja reichen.
Mhm.
Ja, dann sind sie doch durch.
Und ist mir scheißegal, wie es aussieht. Also, Hauptsache Werder hält die Klasse. Und wenn sie verlieren und Schalke verliert, ja. ist mir auch recht. Es ist jetzt so, die Saison muss jetzt zu Ende gebracht werden. Das kennt man von Liga 1 bis Liga 10. Zum Ende der Saison wird es immer grausam. Im Profifußball wegen Verletzung und je weiter man nach unten geht und ländlich wohnt, hat es damit Silagefahren zu tun, aber das ist dann auch nochmal ein anderer Schnack wiederum, aber ja. Gut, das ist halt einfach so, ne? Das Ding jetzt zu Ende bringen und hoffen, dass der Kader nicht auseinanderbricht zur neuen Saison und ja, ich hoffe, dass die Verantwortlichen schon gut vorausplanen für die nächste Saison, weil es muss sich was tun, das verflixte zweite Jahr als Aufsteiger, es ist immer schwieriger.
Ja, und wenn dann auch noch der HSV dazu kommt, dann muss man was tun.
Ja, dann muss man auf jeden Fall was tun.
Dann muss man was tun.
Dann geht es auch darum, die Nummer 1 im Norden zu sein und das wird dann auch nochmal ganz lustig tatsächlich.
Aber ich habe noch zwei Dinge. So, die erste Frage ist, wie findest du eigentlich, das ist glaube ich Premiere, dass in diesem Jahr zum ersten Mal am 33. Spieltag der Spieltag zerstückelt ist.
Das war letzte Saison auch so, finde ich scheiße.
Ja, war auch so, okay. Finde ich nämlich auch total scheiße, weil.
Also die letzten beiden Spieltage sind alle Spiele zur gleichen Zeit. Das hat auch.
Ja.
Das hat ja auch einen Sinn. Es hat ja auch Tradition. Einen Grund. Es ist ja einerseits so eine Traditionssache, es hat aber auch ganz klar einen Grund, dass diese Spiele alle gleich stattfinden.
Ja.
Was ich verstehen kann, ist, wenn in der Europa League noch eine Mannschaft im Halbfinale steht, dass man dann dieses eine Spiel vielleicht auf den Sonntag legt oder. Wie es jetzt letzte Woche war, dass man das dann mal auf den Freitag verlegt. Das ist überhaupt gar kein Thema für mich. Diese Mannschaft, die vertreten ja auch die Bundesliga international und dann da sollte man kein Fass für aufmachen, meines Erachtens. Aber das Freitagsspiel, warum? Lass es doch dann Sonntag stattfinden oder Samstag stattfinden.
Ja.
Also, ja, weiß ich nicht. Ich find's absoluten Schwachsinn. Ich glaube, in der zweiten Liga ist es ja auch so, ne, dass das aufgeteilt worden ist.
Ja, ja.
Ja, es ist meines Erachtens absoluter Schwachsinn. Es ist einfach so, weißt du, wenn jetzt dann die eine Mannschaft vorlegt, jetzt man stelle sich mal vor, Schalke würde Freitag spielen. Schalke verliert das Ding dann geht's für Bochum, Hoffenheim und Augsburg und Bremen dann darum, nur noch die nötige Punktzahl dann zu holen und dann ist alles für den Arsch im Prinzip.
Ja.
So Bremen zum Beispiel müsste dann gar keinen Punkt mehr holen. Bremen könnte sich sagen, ja gut, okay, ist jetzt so, Augsburg ebenfalls und Hoffenheim müsste nur noch einen Punkt holen und Bochum müsste gewinnen dementsprechend. Weiß ich nicht, es muss schon meines Erachtens aufgrund dieser Wettbewerbsverzerrungsmöglichkeit ne, die beiden letzten Spieltage auf jeden Fall an einem Spieltag zusammen sein.
Das sehe ich das auch so. Genau, und ich letzte Frage ist, wie gehen die Spiele Bayern gegen Leipzig und Augsburg gegen Dortmund aus? Also, oder beziehungsweise, was ist deine Prognose für den Meisterkampf?
Ja, ich glaube, das hat auch, glaube ich, Lothar Matthäus gesagt in seiner
Kolumne.
Ich glaube, es ist ärgerlich, dass Leipzig gegen Bremen gewonnen hat. Die wären natürlich jetzt noch heißer, sag ich mal, wenn sie auf Platz 4 stünden und mit nur 2 Punkten Vorsprung vor Freiburg. Bayern 6-1 konnten sich so den Frust wegschießen. Oder 6-0, 6-0, 6-1, 6, ich weiß nicht, gegen Schalke. Gegen Schalke haben sie auf jeden Fall Schalke überrannt. Mein Wunsch wäre, Leipzig gewinnt tatsächlich und Dortmund gewinnt entsprechend. Ich glaube allerdings, dass Leipzig gegen Bayern, die Bayern tatsächlich gewinnen werden.
Ja.
Bei Leipzig ist jetzt längst nicht mehr so dieser Druck auf dem Kessel. Am letzten Spieltag, da kommt, glaube ich, Schalke, wenn ich das jetzt gerade noch richtig in Erinnerung habe. Da wissen sie, okay, gut, da werden vielleicht 70% unserer Leistung der B-Mannschaft vielleicht reichen, um noch einen Punkt zu holen, damit die Champions League sicher ist.
Köln.
Köln kommt am letzten Spieltag zu denen.
Bayern muss nach Köln.
Bayern, ich rede jetzt von Leipzig gerade.
Ach, Leipzig, okay, ja.
So,
Moment, Leipzig muss gegen Schalke zu Hause.
Ja, genau. So, das so, heißt, ja. Das heißt, Leipzig muss ja, glaube ich, nur noch einen Punkt holen und dann sind sie sicher in der Champions League. Und die werden sich auch sagen, okay, gut, das werden wir auf jeden Fall gegen Schalke erreichen. Andererseits denke ich mir so, vielleicht denken sie sich auch, scheiß doch auf Schalke, jetzt gegen die Bayern Gast geben, die richtig ärgern und dann am letzten Spieltag alle unsere ganzen wichtigen Spieler schonen für das Pokalspiel, für das Finale. Das ist ja für Leipzig nun mal auch ein Riesending. Das wäre eine Pokalverteidigung, also Titelverteidigung wäre das ja. Ich lege mich fest, Leipzig gegen Bayern geht unentschieden aus.
Ja, das ist nämlich auch meine Hoffnung, dass es irgendwie 1-1 ausgeht oder so.
Frag mich jetzt nicht nach dem genauen Ergebnis. Ich kann mir da alles vorstellen. Von einem absoluten Grottenkick 0-0 bis zu einem 4-4, 5-5 tatsächlich. Also gab es ja auch schon solche Sensationsspiele zwischen Leipzig und Bayern. Und Dortmund, ich weiß das nicht. Und da hätte ich jetzt Bennett nochmal vorher, unseren BVB-Zuhörer. Der hört sich ja diesen Podcast an, obwohl er gar nichts mit dem Verein zu tun hat. Großartig. Der ist ja der Experte im Prinzip. Den hätte ich mal nochmal fragen
müssen. Ja.
Ich glaube, Dortmund hat sich gut und gerne mal gegen Augsburg schwer getan, aber ich glaube eher in Augsburg.
Das ist nämlich genau meine Befürchtung. Pass auf, die spielen Bayern gespielt gegen Leipzig am Samstag Abend irgendwie 1-1 und alle, ja, ne, jetzt geht's los mit BVB.
Ja, ja.
Und dann geigt nämlich der BVB in Augsburg und Augsburg gewinnt 2-1. Dann lache ich mich tot. Also, aber das wäre wieder so typisch irgendwie.
Ich glaube aber, dass die Dortmunder gefestigter sind wie in den letzten Jahren.
Ja, eigentlich schon, ja.
Also ich habe das Gefühl, die wollen es und ich habe auch das Gefühl, die wollen es vielleicht noch einen Ticken eher als so mancher Bayern-Spieler. Also ich habe das Gefühl, wirklich so ein Müller und sowas, das sind ja, es geht ja nicht darum, dass Bayern jetzt noch mit aller Gewalt versuchen muss, die Meisterschaft zu halten, sondern es geht mit aller Gewalt darum, dass jedes Spiel ein Thomas-Müller-Spiel ist oder halt kein Thomas-Müller-Spiel. Stellt jetzt Tuchel den Müller auf oder nicht? Ich finde das ganz merkwürdig, dass dieses Meisterschaftsding bei den Bayern, obwohl sie ja gerade Tabellenführer sind und die eigentlich bessere Ausgangsposition ja haben gegenüber Dortmund, dass da trotzdem nicht drüber gesprochen wird. Dass das ein Meisterkampf bis zur letzten Sekunde sehr wahrscheinlich werden wird. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, Dortmund ist doch gefestigter. Ich glaube, Dortmund mit Sebastian Haller ist nochmal ein besseres Borussia Dortmund. Gerade weil er so Karim Adeyemi und Daniel Mahlen, seitdem Daniel Mahlen und Karim Adeyemi haben ja kaum gescored, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der Zeit, in der Alea noch wegen seinem Krebs nicht gespielt hat. Und seit Alea auf dem Platz ist, hast du einen Stürmer, der scored und auch noch die Außenspieler, die auch noch scoren. Dementsprechend glaube ich, dass Dortmund, die werden sich, glaube ich, tatsächlich schwer tun können gegen Augsburg. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn Dortmund da drüber fegt wie ein Tornado. Also das
ja.
Ich glaube, Dortmund ist die gefestigtere Mannschaft und ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass Dortmund Meister wird. Das ist, denke ich, tatsächlich ein 50-50-Ding diese Saison. Und das, wie gesagt, bis zur letzten Sekunde.
Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil dann hätten wir den HSV als Aufsteiger und den BVB als Meister. Das wäre mal was.
Und vielleicht steigt auch noch Hoffenheim ab. Das wäre natürlich auch noch schön.
Ja, das kann natürlich auch noch passieren. Ja, und Oldenburg hält die Klasse.
Ja gut, ich glaube, das ist das Unrealistischste. Aber ja gut, die Möglichkeit besteht. Und wer weiß, vielleicht schafft es ja irgendwie, dass Allianz Brisanz nächste Saison nur noch ein Erstliga- und Drittliga-Podcast ist. Das wäre ja auch nicht verkehrt.
Das wäre mal was.
Ich glaube, wir haben so gut wie wieder alles gesagt
ja.
und besprochen. Dortmund auch. Wird Meister, der HSV steigt auf, egal wie, sie steigen auf. Eigentlich können wir noch mal kurz über den Abstiegskampf in der ersten Liga reden, oder? Also jetzt noch mal genauer, dass wir genau, also wir haben uns darauf geeinigt, die Hertha steigt ab.
Ja.
Das ist ja ein totgefahrener Hase.
Ja, ich glaube, die spielen jetzt gegen Bochum, ne? Also ich meine, das ist natürlich, ich sag mal, wenn Hertha Bochum schlägt, dann geht vielleicht noch was. Aber ich weiß auch nicht, wen die als letztes in der letzten Partie haben. Aber wenn Bochum kann, es kann jetzt sozusagen der Sargnagel sein, wenn Bochum das jetzt gewinnt, dann ist Bochum durch und Hertha ist durch sozusagen.
Wenn man jetzt alleine mal den letzten Spieltag nur betrachtet, dass man sieht, dass Hertha 5-2 gegen Köln verliert und Bochum hat ja gewonnen, ich weiß jetzt nicht genau gegen wen, gegen Augsburg, das war ja auch ein Achtungserfolg, die gehen gestärkt raus. Die sind ja, Bochum ist ja der absolute Gewinner aus dieser ganzen Spieltagssituation aktuell. Hoffenheim hat verloren, Bochum hat gewonnen. Schalke hat auch hoch verloren, was Bochum gerade auch in der Tordifferenz nochmal geholfen hat, dass die nah aneinander gerückt sind. Stuttgart hat nur unentschieden gespielt. Gut, nur unentschieden gegen Leverkusen. Ne? Europa League Halbfinalist muss man auch erstmal packen. Ja. Ich glaube, Bochum wird es wieder schaffen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Das glaube ich auch. Und Schalke muss nämlich gegen Frankfurt zu Hause und dann nach Leipzig. Also die müssen das Spiel gegen Frankfurt gewinnen. Definitiv.
So schade ich das finde, denke ich tatsächlich, dass Schalke direkt absteigt und Stuttgart in die Relegation muss. Hertha bleibt Letzter. Und,
Und Stuttgart hätte ich nämlich überhaupt nicht gerne in der Relegation. Aber ist nicht Stuttgart schon mal gegen Union in der Relegation?
Ja,
ja, ne? Da war schon mal was, ne?
Genau, die sind gegen Union damals abgestiegen in der Relegation. Vielleicht ein gutes Omen, ja.
Tja. Aber das brauche ich echt nicht. Also, und ich glaube, wenn wir hochgehen und Heidenheim gegen Stuttgart in der Relegation, dann bin ich definitiv für Stuttgart.
Ja, also das ist auch noch so ein Punkt. So ein bisschen hoffe ich, dass Heidenheim noch auf 3 rutscht und dass dann dieser Aufstieg nicht passiert, weil, ja gut, ich meine, die rechnerische sind auch wirklich, dass Hoffenheim absteigt, aber
Oder die Relegation zwischen Hoffenheim und Heidenheim, das wäre
ja auch das ein ist dann
absoluter
auch,
Burnheim.
Ja, keine Sau interessiert, weil es ist irgendein Dorfverein, auf jeden Fall weiterhin in der ersten Liga. Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, meine Prognose ist, Stuttgart geht in die Relegation. Schalke steigt leider direkt ab. Also ich meine, ich bin jetzt kein großer Schalke-Sympathisant, aber Schalke gehört für mich in die erste Liga. Und Hertha macht das Beste draus, kommt auch genauso wie Schalke einfach direkt wieder hoch und dann passt das
schon. Brauchen auch 5 Jahre, so wie wir mindestens. Ja, mal schauen.
Ja, aber also wenn Hertha nicht direkt aufsteigt, dann ist das, glaube ich, könnte das tatsächlich der Sargnagel erstmal für die nächsten 10, 15 Jahre sein für den Club. Tatsächlich.
Ja.
Weil, wenn sie nicht direkt wieder aufsteigen, dann sinkt das Interesse und Berlin ist ja Erstliga vertreten und ich glaube nicht, dass Union jetzt irgendwie im nächsten Jahr total einstürzt und absteigen wird. Also von daher, ja, macht das Beste draus. Gab schon einige Mannschaften, denen hat ein Abstieg gut getan.
Ja, da gab es schon welche. Jetzt nicht unbedingt im HSV, aber andere Mannschaften.
Andere Mannschaften, genau.
Ja.
Ja, wir haben es jetzt, glaube ich, geschafft.
Jo, wir melden uns auf jeden Fall nochmal im Saisonendspurt.
Auf jeden Fall. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Schönen Tag noch. Und Harry, mach dir jetzt ein Teechen.
Kaffee.
Käffchen. Ciao, ciao.
Allianz Brisant.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.